Ja, meine Damen und Herren, ganz herzlichen guten Morgen auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich geehrt, dass ich hier sprechen darf. Ich musste meinen Dialekt gleich von Anfang an entschuldigen, weil ich immer hinterher nach Vorträgen angesprochen werde, ob ich aus Franken komme. Also ich kann es irgendwie nicht verändern. Ich weiß nicht. Pluralität und Identität in der Bibel. Das ist heute Morgen das Thema. Und Sie haben ein kleines Handout von mir, wo ich eine kurze Gliederung, das haben Sie in der Mappe, ich sage aber auch die Punkte an, das ist nur zur Orientierung und auch den Bibeltext, mit dem ich dann enden werde, drauf haben. Erster Punkt wäre die Bibel, die biblische Pluralität bis hin zur Widersprüchlichkeit. Die Bibel, sagen wir, und meinen ja ein Buch. Doch eigentlich müsste man sagen, die biblische Bibliothek. Denn die Bibel ist eine bewusst zusammengestellte Sammlung von Texten, die in der Kanonisierung im 2. Jahrhundert nach Christus eine Auswahl durchlief und als Biblia, also Schriftrollen, Bücher, also Bibliothek, Grundlage für das Christentum wurde. Eine Sammlung also ist die Bibel, eine Sammlung von Texten, ein Diskussionsbuch, das über lange Zeit hinweg entstand. Was wir vor uns haben, ist Traditionsliteratur, wo unterschiedliche Lebens- und Geschichtserfahrungen immer wieder neu in die Gottesbeziehung hinein zur Sprache gebracht werden. Und diese unterschiedlichen Theologien in der Bibel sind abhängig von Zeit, von der Situation und von der Reaktion und Antwort auf die jeweiligen politischen und religiösen Kontexte. Diese Erfahrungen sind sehr unterschiedlich. Lebenssituation der Freude, des Erfolgs, der Rettung, der Befreiung, der Erlösung, des Danks, des Jubels, aber auch von Not, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Unverständnis über Krieg, Krankheit, frühzeitigen Tod, Armut und Hunger. Diese menschlichen Erfahrungen werden jetzt mit Gott in Verbindung gebracht, in Klage und auch in Anklage, in Lobgebet, Dank und Fürbitte, in prophetischer, warnender oder tröstender Sprache, in Erzählungen mit fiktionalen Geschichten oder auch anderen Geboten, Verboten. Also vielfältige Formen der Sprache finden wir hier. Immer neue Antworten gibt es, die dann nebeneinander gestellt und zusammengelesen sogar widersprüchlich sein können. Und dass adressatenbezogen verkündet wird, sieht man ja schon allein an den Tatsachen, dass wir vier Evangelien haben mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten und Akzenten, die als kanonisch, also verbindlich erklärt werden. Und auch Paulus unterscheidet sich in seiner Theologie und Eschatologie, je nachdem, an welche Gemeinde er schreibt. Die historisch-kritische Forschung und alles, was an weiteren Methoden inzwischen damit verbunden ist, kann für die Einzeltexte und natürlich auch Konglomerate von Texten oder Büchern den Zeithintergrund erhellen und man kann die Entstehung besser verstehen. Denn, das ist schon wichtig, der Abstand zu der Bibel, zu einer völlig anderen Zeit und zu einer völlig anderen Kultur, das übersieht man durch die Übersetzung gern, macht ja Bibellesen zu einer interreligiösen und zu einer interkulturellen Begegnung mit Menschen der Vergangenheit. Und dies erfordert, wie jede interreligiöse und interkulturelle Begegnung in der Gegenwart auch, Sorgfalt mit dem Gegenüber. Sorgfalt also gegenüber den Subjekten des Textes und Sorgfalt gegenüber dem Text, denn der Text kann sich anders als ein lebendiges Gegenüber schwer wehren. Soweit also zur Pluralität der Bibel. Und trotzdem, wir haben ja mit der Bibel in gewisser Weise auch ein Buch. Denn die Kanonisierung stellte diese Texte aus unterschiedlichen Zeiten zusammen und damit nebeneinander. Wenn wir heute die Bibel lesen und blättern, ist es ja flächig. Ja, diese Flächigkeit, dieses Nebeneinanderstellen nivelliert und verdeckt die unterschiedlichen zeitlichen Herkünfte. Aber in dieser Flächigkeit stehen diese Texte dann auch intertextuell, über die Zeiten hinweg immer miteinander im Gespräch, in der Diskussion oder eben auch im Streit. Und so gibt es einen doppelten Zugang zu den biblischen Texten. Einerseits den historischen, der den Einzeltexten gerecht werden will, und dann den intertextuellen, der die Texte miteinander ins Gespräch und in die Debatte bringt. Und beides ist notwendig. Was sind die Ursachen der Differenz, wäre mein zweiter Punkt. Bei einer solchen Entstehungsgeschichte wie der Bibel wundert es nicht, dass aufgrund der vielen Lebenssituationen auch die Gottesbeziehungen unterschiedlich buchstabiert werden und dass auch Gott unterschiedlich erfahren und folglich beschrieben wird. Unzählige Bilder, metaphorische Rede, männliche, weibliche Eigenschaften, Epitheta, Erzählungen verpacken die Erfahrung mit Gott in Geschichten und bereichern die biblische Gottesrede. Biblisch von Gott reden heißt im Plural von Gott reden. Und sogar von der Gegensätzlichkeit in Gott. Zwei solche widersprüchlichen Pole möchte ich Ihnen andeuten, nämlich Gott ist ausgespannt zwischen Barmherzigkeit auf der einen und Gerechtigkeit auf der anderen Seite. In Jesaja 45,7 heißt es, als Gottesrede jetzt, ich erschaffe das Licht und mache das Dunkel. Ich bewirke das Heil und erschaffe das Unheil. Ich bin der Herr, der alles vollbringt. Dieser Satz, ich erschaffe das Heil und das Unheil, bringt die Spannweite der Gottesrede auf den Punkt, die größer nicht sein könnte. Licht und Dunkel umfassen die beiden urzeitlichen Größen, nämlich Schöpfung und Chaos. Sie stehen für Gut und Böse, für Leben und Tod, für die heilsame Lebensordnung und das die Welt verschlingende Chaos. Und beides, so Jesaja, liegt im Ursprung bei Gott. Nicht nur die gute Schöpfung, sondern auch unverständliches Leid, weswegen Hiob ja in die Anklage geht. Und auch das Handeln Gottes an den Menschen ist letztlich von den beiden Polen geprägt, der Gott der Barmherzigkeit und der Gott der Gerechtigkeit. Barmherzigkeit wird ja immer wieder ersucht, erfleht. Klagepsalmen stehen für diese Sehnsucht. Und Hagar ist eine Frau, die am Anfang der Bibel als erste mit dieser Erfahrung macht, nämlich am Punkt der Todesnähe, vertrieben von den Erzeltern Abraham und Sarah, erfährt sie den Rettenden, den barmherzigen Gott. Der Gott, der nach mir schaut, so benennt Hagar den Brunnen Be'er Lachai Roi. Nach ihrer Erfahrung mit einer Gottheit, die auf sie, die vertriebene Sklavin, schaut, barmherzig mit ihr ist, die als Gott, den Gott benennt, der als Gott der Erzeltern zum Gott Israels und schließlich zum einzigen Gott wird. Barmherzigkeit steht auch als die, am Anfang der Rettung der Rettung Israels aus Ägypten und steht am Anfang der Gebote des Dekalogs. Weil Gott barmherzig ist und rettet, kann Israel die Gebote halten. Ohne dieses vorauslaufende Entgegenkommen Gottes wäre das gar nicht möglich. Gott ist barmherzig ohne Zutun der Menschen und vor allem ohne Leistung der Menschen. Und auch Jesu Heilungsgeschichten und Jesu Handeln stehen im Zeichen dieser Hoffnungsgeschichten auf den barmherzigen Gott. Was ist aber, wenn diese Barmherzigkeit auch die Täter erflehen? Wenn die verfolgenden Ägypter Gott um Hilfe bitten, um Israel einzuholen? Wenn die Reichen, die die Armen ausbeuten und die Armut anklagt, Gottes Hilfe für bessere Geschäfte erbitten? Wenn Armeen, die ganze Städte und Länder vernichten, Menschen töten, verschleppen und versklaven, wenn sie für ihren Kampf Gottes Barmherzigkeit erflehen, bleiben die Opfer ohne Hilfe? Deswegen, gerade weil Gott barmherzig ist, so die Bibel, muss Gott eingreifen in die Geschichte, den Mächtigen, den Tötenden, den plünderten Heeren in die Arme fallen. Besonders die apokalyptisch und eschatologische geprägte Literatur verwendet Bilder dieser Hilfe und es sind auch Bilder der Gewalt, der rettenden Gerechtigkeit Gottes, der Gerechtigkeit, die die Welt wieder vom Kopf auf die Füße stellt. Und das bedeutet für die Armen Hilfe, aber es bedeutet für die Ungerechten eben auch Gewalt. Und diese Spannung zwischen Liebe und Gewalt, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit betrifft natürlich auch menschliches Handeln. Ich habe für die Überschrift dieses Beispiel genommen aus der prophetischen Literatur. Anfang der 1980er Jahre schrieb sich die Friedensbewegung der DDR dieses Wort auf die Fahnen, das dann auch in der BRD übernommen wurde, besonders vor kirchlichen Friedensgruppen, Schwerter zu Pflugscharen. Der Hintergrund war die massive Aufrüstung des Ostblocks wie des Westblocks mit Atomwaffen und der Stationierung der Pershing-2-Raketen. Das Prophetenwort Schwerter zu Pflugscharen stammt aus Micha. Das heißt es in 4,3, er wird unter großen Völkern richten und viele Heiden zurechtweisen in fernen Landen. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Ähnlich in Jesaja 2,4. Und doch hat offenbar das Buch Joel ein anderes Bedürfnis, von Gottes Macht zu reden. Dort heißt es nämlich, macht aus euren Pflugscharen Schwerter und aus euren Sicheln Spieße. Der Schwache spreche, ich bin stark. Also zwei ganz gegensätzliche Positionen des Gottesbildes und der Hoffnung auf Rettung, die offensichtlich vom Kontext abhängen. Dieser Gegensatz ist eine Herausforderung, wenn man jetzt mit der Bibel umgehen will. Soll man jetzt Schwerter zu Pflugscharen oder doch Pflugscharen zu Schwertern machen? Es gibt also unterschiedliche Antworten auf Situationen, aber man muss nicht mit jeder Antwort einverstanden sein. Stellt man sie einfach nur nebeneinander, dann steht Bibelaussage gegen Bibelaussage, Hoffnung gegen Hoffnung. Und diese Dissonanz und Diskrepanz lässt sich natürlich erklären, wenn man jetzt historisch die Texte einordnet. Aber intertextuell bleibt ja diese Diskrepanz bestehen. Heißt dann Pluralität anything goes in der Bibel? Kann man für alles Belege finden mit der Bibel, auch für die Gewalt? Leider muss man sagen, ja, natürlich. Und die Kirchengeschichte ist voll von solchen Beispielen, denn wer Gewalt will, der wird auch Gewalt in der Bibel finden. Texte, die ihn oder sie stützen. Der Bibeltext allein bewahrt nicht davor. Es gibt genug Texte, die Gewalt und Unterdrückung legitimieren, Sklaverei akzeptieren, Frauen unterdrücken, Rivalen beseitigen, andere aussorten, sondern oder eben das Töten einer ganzen Bevölkerung bejubeln. Und alles mit Gottes Hilfe selbstverständlich oder auf Gottes Befehl hin. Und es teilt sich auch nicht, wie das alte antijudaistische Vorurteil war, zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament auf der rächende Gott des Alten Testaments und der liebende Gott des Neuen Testaments. Ganz falsch. Das Problem betrifft auch das Neue Testament. Erinnert sei nur an die vielen Textstellen des Antijudaismus, die schließlich die Judenverfolgung über all die Jahrhunderte hin legitimiert haben. Johannes 8,44 zu den Juden, Jesus, ihr habt den Teufel zum Vater. Und wer wollte nicht den Teufel austreiben? Oder Philemon, der mit seiner Sklavenproblematik lange Jahre, über lange Jahrhunderte eigentlich, Sklaverei mit legitimiert hat und Menschen das Leben gekostet haben. Es gibt viele Siegergeschichten, die nur die Perspektive der Sieger haben und der Stärkeren. Und wie soll man mit solchen Texts of Terror, wie Phyllis Trible die genannt hat, jetzt umgehen? Nun, die Bibel selber macht es schon vor. Es gibt zwei Punkte, die der hermeneutische Schlüssel sind, um damit umzugehen. Das eine ist, die jeweilige Situation genau zu analysieren und sich dann richtig zu identifizieren, da komme ich noch drauf. Und das zweite, es braucht einen ernsthaften, wahrhaften Umgang mit den eigenen Optionen, mit den eigenen Werten, mit den eigenen Haltungen. Innerbiblisch macht es die Bibel selber schon vor, zum Beispiel in der Reaktion auf das Exil. Es gibt zwei Reaktionen. Die eine Reaktion ist, also Jerusalem ist erobert, die Bevölkerung, die oberen 10.000, wie es so schön aus der Bibel heißt, sind im Exil. Und im Exil entstehen sehr viele Texte, entsteht auch der Monotheismus. Die eine Reaktion ist Psalm 137. An den Bächen Babylon saßen wir und weinten. So beginnt der berühmte Psalm und er endet mit dem, wohl dem, eigentlich selig die, an Babylon gerichtet, selig die, die deine Kinder packen und an den Felsen zerschmettern. Aus, der Psalm. Das singen sie mal gregorianisch. Und das zweite ist Genesis 1, die Schöpfung. Mit der Menschenschöpfung, es gibt keinen, alle Menschen sind nach dem Bild Gottes geschaffen. Das heißt, einerseits bekommen die Exilierten hier Hoffnung, dass letztlich die Welt gut geschaffen ist von Gott, aber sie bekommen auch eine Horizonterweiterung. Alle Menschen sind von Gott geschaffen, nicht nur ihr, auch die Babylonier, auch die Feinde. Und das ist nach wie vor, finde ich, ein großer herausfordernder Text. Alle Menschen sind von Gott geschaffen. Es gibt keinen Unterschied nach Hautfarbe, nach Ethnie, nach Glaube, nach Herkunft, nach Geschlecht. Stellen Sie sich einen Tag auf den Marktplatz und sagen sich bei jedem, der vorbeigeht, Bild Gottes. Dann sehen Sie, was das für eine Herausforderung ist. Und auch andere Beispiele aus der Bibel zeigen, wie man jetzt mit dieser Pluralität umgehen kann. Also Sie haben, wie gesagt, beide Reaktionen im Exil. Was aber bedeuten sie für einen selber? Welche Situationen, welche Optionen? Und dazu gehört, das ist mein vierter Punkt, die identitätskonkrete Identifikation. Also es geht darum, wenn wir jetzt mit Bibel umgehen wollen, die eigene Situation einzuschätzen und sich über die eigenen Optionen und Werte klar zu werden. Und man kann dabei leicht irregehen, wie auch biblische Texte selber zeigen. Die Begegnung mit biblischen Texten lädt ja ein, sich zu identifizieren als Angesprochene, als eine Figur in der Erzählung, mit der Perspektive Gottes, je nachdem. Und in dieser Identifikation erlebt man etwas Bedeutsames. Denn bei den Bibeltexten geht es nicht nur um jetzt die Beschreibung ihres Sinns, man muss hier unterscheiden zwischen Sinn und Bedeutung. Der Sinn eines Textes, der ergibt sich aus dem Text. Was sich verändert, ist die Bedeutung, die dieser Text für die Lesenden jeweils hat. Und es wäre nicht Weltliteratur und die Bibel könnte nicht über so viele Jahrhunderte in so vielen unterschiedlichen Kulturen und Zeiten als heiliger Text, als Offenbarung rezipiert werden, wenn sie nicht dieses Potenzial hätte. Bedeutung heißt, was bedeutet dieser Text für mich, für mein Leben? Wie spricht er mich an? Welche Botschaft hat er für mich? Das sind zwei verschiedene Schritte. Ein Beispiel können Sie in der Bibel selber nachlesen, nämlich als König David die verheiratete Bathseba als Frau nimmt und dafür ihren Mann Uriah umkommen lässt. Die Geschichte finden Sie in 2 Samuel 12 und vorher. Der Prophet Nathan will David dieses Verbrechens anklagen oder will ihm klar machen, das war ein Verbrechen, und erzählt ihm, um ihm das klar zu machen, eine Geschichte. Die Geschichte geht so: Ein reicher Mann will seine Besucher bewirten, ihn reut aber seine Herde. Und deswegen nimmt er das einzige Lamm eines armen Mannes weg, das dieser mit seinen Kindern mit viel Liebe großgezogen hat und das für ihn, wie es im Text heißt, wie eine Tochter war. 2 Samuel 12, 1-4 finden Sie das. Und David, natürlich, wer die Geschichte hört, auch David, reagiert zornig. Der Mann, der das getan hat, verdient den Tod. David war da schnell dabei. Ja? David begreift den Sinn der Geschichte, aber er begreift nicht die Bedeutung, die sie für ihn hat. Denn er schätzt seine Situation falsch ein. Er identifiziert sich mit dem Armen. Nathan aber bringt David dazu, ihm die Bedeutung klarzumachen. Du selbst bist der Mann. Und damit verändert sich die Bedeutung für David ganz grundlegend. Der entlarvende Satz macht klar, wie David diese Geschichte zu lesen hätte. Und noch einmal, die Exegese kann den Sinn der Geschichte erschließen, kulturellen Kontext und so weiter und auch den Bedeutungskontext für David. Aber Bibel lesen ist dann die Aufgabe, diese Bedeutung für sich selbst, für heute jeweils zu finden und welche Bedeutung der Text heute in unserer Situation hat. Und dazu braucht es eine Analyse der eigenen Situation und der politischen und sozialen Verhältnisse. Und letztlich, denke ich, kann man das in beide Richtungen lesen. Nämlich einmal individuell. Da kann es durchaus sein, dass man selbst zu den Armen gehört und zu denjenigen, denen das einzige Lamm genommen wird. Aber wenn wir es strukturell lesen als Gesellschaft weltweit, dann ist, glaube ich, die Bedeutung auch klar. Wir sind der Mann, der anderen das Einzige wegnimmt, was sie haben, die für uns schuften müssen und dabei oft genug den Tod finden. Und ähnlich hat auch die Bergpredigt natürlich innerbiblisch nicht alle Menschen zu Adressaten, sondern die Armen, die Verfolgten, die Friedenstäter. Und daher hat die Bergpredigt zwar für alle eine Bedeutung heute, aber nicht die gleiche für alle. Das heißt, den Realarmen gibt sie Zuspruch, aber den Reichen muss sie als Umkehrbotschaft entgegenkommen. Wer sich als arm oder verfolgt wahrnimmt, aber womöglich in der gegenteiligen Situation ist, begreift vielleicht den Sinn des Textes, aber nicht die Bedeutung. Wir haben also diese beiden Punkte situationsanalytisch richtig und zweitens die eigenen Optionen sich klar zu machen. Und ohne diese Redlichkeit kann sich niemand angemessen zu den biblischen Geschichten in Beziehung setzen. Die Bibel ist nicht gefeit davor vor Missbrauch. Das ist klar, das kann man nicht verhindern. Aber man kann versuchen, wenn man ehrlich damit umgeht, eben dieses auch in Wahrhaftigkeit zu machen. Situation und Optionen, das ist der hermeneutische Schlüssel, in welcher Situation man liest und mit welcher Absicht man liest. Davon hängt es ab, welche Bedeutung die Bibel für einen selber bekommt. Es gibt also eine plurale Adressatinnenschaft in der Bibel, aber natürlich auch eine plurale Hermeneutik mit der Bibel hinsichtlich dessen, was inhaltlich vertreten wird. Der Offenbarungscharakter der Bibel bedeutet, dass alles in ihrem Horizont wichtig ist, aber nicht, dass alles in der gleichen Form wichtig ist. Die Bibel will nicht nur Nachahmung, also Kanonisierung, Normativität, Wichtigkeit, also Offenbarung heißt nicht einfach nur Nachahmung. Es ist nur eine Form, mit biblischen Texten umzugehen. Dass Texte nicht einfach wörtlich zu nehmen sind, sondern ernst zu nehmen sind. Das ist, glaube ich, die wichtige Unterscheidung. Und so denke ich, kann man Gewalttexte auch so nehmen, dass sie zur Abschreckung geschrieben sind, zur Einsicht darin, wie destruktiv sich Menschen verhalten oder wie destruktiv sich auch Gottes Glaube in den Händen von Menschen auswirken kann. Nimmt man die Gottesknechtslieder auf der einen Seite und die Passionstexte auf der anderen Seite, dann kann man nicht gleichzeitig, wenn man ihnen zustimmt, den Gewalttexten zustimmen, weil hier wird Gewalt auch zum Heil anderer ausgehalten. Und das sind unterschiedliche Formen. Das heißt, man muss sich entscheiden. Man muss sich mit seinen eigenen Optionen entscheiden, welche Optionen in der Bibel, welchen Angeboten man folgen will und welchen nicht, welchen man auch widersprechen muss. Kanonisierung, also Normativität, kann leicht das Missverständnis befördern, dass es heißt, ein einlineares Verstehen der Texte, nämlich bedingungslose Zustimmung und Annahme jedes Textes. Aber Das kann nicht gehen. Und auch alle Fundamentalisten treffen für sich eine Auswahl. Es kann mir niemand erzählen, dass jeder alle Texte der Bibel gleich wichtig nimmt, weil dann wird man schizophren. Das heißt, in der Vollzugsweise der Normativität, ja, es ist ein normativer Text für uns, gibt es verschiedene Vollzugsweisen dieser Normativität, verschiedene Reaktionen. Annahme ist die eine, aber Widerspruch, Stellungnahme, verändertes Weiterschreiben ist die andere. Ernst nehmen heißt, man muss sich mit ihnen auseinandersetzen, weil sie Wichtiges und Entscheidendes von den Menschen mit Gott erzählen. Und die Versuchung, Gewalttexte dann einfach zu streichen, das war schon die Versuchung bei der Kanonisierung. Und die Kirche hat das, oder die damalige Versammlung hat das dann abgelehnt. Markion wollte das, nur die Texte nehmen, die vom liebenden Gott sprechen, hat das abgelehnt. Ich glaube zu Recht, es wäre illusorisch zu denken, die Welt ist gewaltlos, die Welt ist nur Liebe. Wir brauchen ja nur schauen. Ja. Und insofern sind diese Texte sehr wichtig, weil man an ihnen lernen kann, was Gewalt tut. Und vielleicht auch, wenn man Gewalt ablehnt, wo man ansetzen muss, um Gewalt zu verhindern. Gerade die Texte mit Gewalt- und Ausgrenzungspotenzial erfordern also eine Stellungnahme, wo man sich dagegen entscheidet. Dann nimmt man die Normativität der Bibel ernst. Was wären jetzt also so Kriterien inhaltlicher Perspektiven? Pluralität heißt eben nicht, dass die Botschaft beliebig ist. Sie ist eine Herausforderung, sich selber zu erkennen, mit der eigenen Haltung, mit den eigenen Werten und wie weit diese Werte auch tragen in Konfliktsituationen. Die Pluralität lädt dazu ein und nötigt geradezu, die Identität zu bestimmen anhand dieser unterschiedlichen Texte. Die eigene Identität und natürlich als Gemeinschaft die Identität der Kirche. Und hier immer neu Stellung zu nehmen. Und gerade innerhalb dieser Pluralität gibt es eine Hierarchisierung der Wahrheiten, die von den eigenen Optionen abhängen. Und eine davon wäre, dass die Bibel einen universalen, entgrenzenden Zug hat. Und ich glaube, dass Genesis 1 ganz bewusst am Anfang steht der Bibel, nämlich als Leseinstruktion und als Leselenkung, an der sich dann spätere Texte, die nicht mehr alle Menschen als von Gott geschaffen betrachten, messen müssen. Und anhand von Genesis 1 wird deren Enge und Begrenzung offenbar. Die Dynamik der Entgrenzung wird auch durch eine schöpfungstheologische Hermeneutik gestützt. Es ist nicht nur Genesis 1, es ist auch Offenbarung 21 bis 22, die den Bibeltext rahmen, jetzt als Kanon, als flächig, als intertextuell gesehen. Genesis 1 eben mit dieser allgemeinen, die ganze Welt und alle Menschen, nicht nur Israel und später dann nicht nur Christen sind von Gott geschaffen, alle. Und Offenbarung 21 bis 22 mit dem neuen Himmel und der neuen Erde, wo Jerusalem als offene Stadt für alle Menschen sein wird. Und diese Heilsuniversalität, die wirft ein Licht jetzt auf die anderen Geschichten und in dieser Auseinandersetzung müssen sie gelesen werden. Und es gibt nicht nur in der Bibel schon diesen Umgang, diese Konsequenz mit dieser Dynamik von Bibeltexten, also mit dieser Dynamik der Reaktion, sondern wir finden sie auch in der kirchlichen Gegenwart, im Zweiten Vatikanischen Konzil. Dort hat die Kirche ihre Identität neu bestimmt. Und ein Punkt dabei, also diese Entgrenzung des Heils, ist ein wichtiger Punkt, aber ein anderer Punkt ist auch eben, die Kirche sieht ihre Identität nicht mehr im Antijudaismus und der Verfolgung anderer Religionen. Angesichts der Shoah war der kirchliche Antijudaismus und die jahrhundertelange Verfolgung von Juden und Jüdinnen zu einer fast untragbaren Bürde geworden. Und Bemühungen von einigen Persönlichkeiten aus dem Judentum und engagierten Katholiken und Katholikinnen mündeten bei Papst Johannes dem 23. in eine Aktion, der ja schon im ersten Jahr des Pontifikats die Karfreitagsbitte gegen die perfiden Juden hatte ändern lassen, nämlich bei Johannes 23. zum Wunsch, ausdrücklich eine Erklärung zur Haltung des Judentums zu haben. Daraus wurde dann die Haltung der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen, Nostra Aetate, der kürzeste Text des Zweiten Vatikanischen Konzils, aber ein sehr wichtiger und sehr interessanter Text. Und die Kirche bestimmt jetzt im Zweiten Vatikanischen Konzil mit der Bibel ihre neue Identität. Und es ist sehr interessant, wie das gemacht wird. Denn sie sucht jetzt nicht nur einfach die Bibelstellen auf, die diese neue Identität untermauern. Weil dann wären wir ja in der gleichen Lage, Bibel gegen Bibel. Sondern sie geht genau an diese Bibelstellen, die diese Exklusivität bisher vertreten haben, und zeigt, wie man mit ihnen mit biblischer Theologie umgehen kann, wie man sie mit biblischer Hermeneutik anders lesen kann. Die Kirche geht sozusagen in die Höhle des Löwen und lässt mit der Bibel exklusivistischen Haltungen keinen Raum. Und ich will Ihnen das an einem Punkt zeigen, in Nostra Aetate 2. Sie beginnt in Nostra Aetate 1 mit der Schöpfungstheologie. Das ist ja diese heilsuniversale Entgrenzung, Genesis 1. Alle Menschen sind von Gott geschaffen. Und in Nostra Aetate 2 heißt es, mit aufrichtigem Ernst betrachtet sie, gemeint ist natürlich die Kirche, jene Handlungs- und Lebensweisen, jene Vorschriften und Lehren, die zwar in manchem von dem abweichen, was sie selber für wahr hält und lehrt, doch nicht selten einen Strahl jener Wahrheit erkennen lässt, die alle Menschen erleuchtet. Unablässig aber verkündet sie und muss sie verkündigen Christus, der ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, in dem die Menschen die Fülle des religiösen Lebens finden, in dem Gott alles mit sich versöhnt hat. Wenn Sie mich fragen, das ist genial. Denn die Nostra Aetate nimmt genau den Satz aus der Bibel, der bisher immer für Heilsexklusivität, für Ausschluss, alle müssen Christen werden, genommen wird. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Johannes 14,6. Und was jetzt im Vatikanum geschieht, ist so, der zweite Teil, niemand kommt zum Vater außer durch mich, wird ersetzt und wird interpretiert, und zwar auch mit Hilfe biblischer Theologie. Die neue Bedeutung heißt, wir verkünden Christus unablässig. Das ist die Aufgabe. Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, in dem die Menschen, alle Menschen jetzt, die Fülle des religiösen, nicht christlichen, des religiösen Lebens finden und in dem Gott alles mit sich versöhnt hat. Wer immer Johannes 14,6 in Zukunft zitiert, soll durch das Konzil eine neue, bessere und vielleicht aber auch altchristliche Sichtweise an die Hand bekommen. Und das Konzil hat, die Bibel hat sogar Johannes für sich auf der Seite. Denn nach Johannes 1 im Prolog, 1,1, das Wort war bei Gott, der Logos, ja, am Anfang war der Logos, der Logos war bei Gott, gibt es ja keinen Unterschied nach Johannes zwischen Gott und Christus, ja, und dem Logos. Also, wenn aber Gott der Schöpfer aller Menschen ist und wenn in Christus sozusagen alles geschaffen ist, auch der Kolosserhymnus übrigens, ja, dann gilt auch, dass nicht nur Gott alle Menschen versöhnt, sondern auch Christus alle Menschen versöhnt. Das heißt, die Christologie wird jetzt nicht mehr exklusivistisch, sondern universal ausgelegt, mit der Bibel. Und das ist das Interessante daran. Und alle Menschen finden nun in Christus die Fülle des religiösen Lebens. Ja, und damit sind auch andere Traditionen, diese Aufweitung, die das Zweite Vatikanum gemacht hat, die Heilsgrenzen sind nicht die Kirchengrenzen oder die Kirchengrenzen sind nicht die Grenzen des Heils. Also finden alle Menschen im religiösen Leben dieses Heil. Ja. Es stellt sich natürlich nun die Frage, woher kommen denn die Optionen gegen Gewalt? Wie bekommt man Kraft dafür? Und insofern kommt jetzt die Gemeinschaft in den Blick, die liest, wo die Prioritäten gesetzt werden. Das heißt, hier natürlich für uns die Kirche. In welcher Haltung die Kirche die Bibel liest, von welchem Geist her sie lebt, nach innen wie nach außen, das bestimmt dann die Bedeutung des Bibellesens. Natürlich kann man jetzt individuell nochmal andere Quellen haben. Ich denke, auch die Kirche würde nicht ablehnen, Menschenrechte zu respektieren. Und für Nichtchristen ist Menschenrechte eigentlich ja die Haupt, ich würde sagen, die Hauptquelle, wäre das jetzt nicht religiös begründet, gegen Gewalt zu sein. Aber für Christen und Christinnen ist es eben die Frage des Geistes, der in der Kirche herrscht, des Geistes, in dem man selber spirituell lebt. Das gilt eben auch individuell. Und dieser Geist, um diesen Geist muss gestritten werden. Es ist nicht selbstverständlich. Ein Beispiel wäre die Bibelauslegung der südafrikanischen United Reformed Church. Die Buren sahen sich ja als erwähltes Volk, als Israel, ja, in Ägypten, das einen Exodus nach dem Kampf mit Englands Kolonialmacht hatte, erfahren hatte, Rettung von Englands Kolonialmacht und Freiheit und Land in Südafrika fand. Also die Identifizierung ist klar, es ist mit Israel innerhalb Ägyptens. Aber natürlich, es hatte ja Unterdrückung zur Folge, Apartheid. Aber mit diesem Erwählungsgedanken hat die United Reformed Church bis in die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts hinein die Apartheid begründet, mit der Bibel. Das Interesse der real Herrschenden an der Macht in Verbindung mit einer falschen Analyse ihres sozialen Kontextes führte in Südafrika zu göttlich legitimierter Unterdrückung. Und hier war es sehr wichtig, dass eben andere Kirchen und auch die mit international, die mit der United Reformed Church verbundenen Kirchen eine andere Option, eine andere Position hatten und hier Widerstand geleistet haben. Natürlich auch die anderen Kirchen in Südafrika, wo sich die Schwarzen gefragt haben, ob Gott für sie nur Unterdrücker sein kann. Und das gilt auch in anderen Kontexten. Also Situation und Option. Das sind wichtige Perspektiven und die Gemeinschaft, in welchem Geist man liest, um mit dieser großen Pluralität innerhalb der Bibel umzugehen, konstruktiv umzugehen, sie nicht einfach ablehnen zu müssen, sondern sie als Herausforderung zu nehmen, da wo man Widerspruch ansetzt, auch zu lernen. Die eigene Gewalt auch, wir brauchen uns nicht einbilden, dass wir gewaltlos werden, zumindest als Gesellschaft nicht. Und ich würde meine Hand auch nicht für mich ehrlich gesagt, ins Feuer legen, für Situationen, wo kein Schutz mehr da ist des Staates und der die Zivilisationsdecke über uns hält. Die ist sehr dünn. Und das kann man an vielen Gesellschaften sehen. Wenn die kaputt geht, dann brechen ganz andere Dynamiken auf. Und deswegen ist es sehr wichtig, gerade in Friedenszeiten, sich immer wieder auch dieser Optionen und dieser Spiritualität zu versichern, um in Konfliktzeiten gewappnet zu sein. Man kann nicht erst im Konflikt Gewaltlosigkeit lernen. Das wird nicht funktionieren. Wie kann man also mit solchen Texten umgehen? Ich denke, ich komme zu meinem letzten Punkt, der Frau in Jericho. Wie kann man mit Texten umgehen, die auch vordergründig Gewalt feiern? Klar, man kann sie ablehnen, aber ich glaube, man kann sogar mit der Bibel die Texte kritisieren. Denn immer wieder schwingt auch die Opferperspektive in Siegertexten mit. Sie werden nicht verschwiegen, sondern sie werden genannt, sodass schon klar ist, dass Gewalt eben auch Opfer hat. Und so lässt sich eben aus einer bestimmten Identität der Gewaltlosigkeit heraus Stellung gegen Bibeltexte mit dem Bibeltext nehmen. Und ich möchte Ihnen das zum Abschluss noch an einem Beispiel zeigen. Und den Text haben Sie auf dem Blatt, brauchen Sie aber nicht, ich lese es Ihnen. Die Eroberung von Jericho, Sie kennen sie alle, denke ich. Jericho hatte zugemacht und war verschlossen, Josua 6 ist das, vor den Israeliten und Israelitinnen. Und da gab es kein Heraus und kein Hinein. Adonai sagte zu Josua: Sieh hin, ich habe Jericho mitsamt dem König der Stadt und allen tapferen Kriegern in deine Hand gegeben. Schreitet um die Stadt herum, alle Kriegsleute. Umwandelt die Stadt einmal, so sollst du es 6 Tage lang machen. Und 7 Priester sollen 7 Schofarot, also Jubel und Widerhörner, vor dem Schrein hertragen. Am 7. Tag umrunde die Stadt 7-mal, die Priester sollen die Schofarot blasen. Beim langgezogenen Ton des Jubelhorns, wenn ihr die Stimme des Schofars hört, sollen alle Frauen, Männer und Kinder Israel schreien, ein lautes Jubelgeschrei sollen sie ausstoßen. Dann fällt die Mauer der Stadt in sich zusammen. Alle Menschen des Volkes können jede und jeder für sich geradewegs hinaufsteigen. Und ich kürze jetzt, im Folgenden wird erzählt, also dass Israel die Anweisung erfolgt, geht 6-mal rum, bläst das Schofarhorn und dann beim 7. Mal das 7-mal. Und da schrie und jubelte das Volk und die Priester bliesen auf dem Schofarot. Als das Volk die Stimme des Schofars hörte, schrien und jubelten die Frauen und Männer, Mädchen und Jungen Israels. Sie stießen ein lautes Jubelgeschrei aus. Da stürzte die Mauer in sich zusammen und das Volk ging in die Stadt hinauf, jede und jeder geradewegs. So nahmen sie die Stadt ein. Alles, was in der Stadt war, weihten sie der Vernichtung. Männer wie Frauen, Junge wie alte Menschen, auch Rind, Schaf und Esel. Alles gehörte dem gefräßigen Schwert. Sie kennen die Geschichte und sie hat sich ja auch in einem Gospel niedergeschlagen, Josaphat, the Battle of Jericho. Und das werden wir jetzt singen, als Sieg über Jericho. Nur den Refrain.
Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho.
Sie wollen die Stadt erobern.
Joshua fit the battle of Jericho, and the walls came tumbling down.
Nochmals.
Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho, and the walls came tumbling down.
Einmal geht noch.
Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho, and the walls came tumbling down.
Wunderbar, oder? Nicht nur sie, sondern auch die Geschichte. Herrlich, oder? Kinderbücher bilden das manchmal. Diese problemlose Eroberung von Jericho, ohne Waffen, nur mit Geschrei und Musik. Kein Schwert schlägt zu, kein Sturmgerät bringt die Mauer ins Wanken. Nur das Vertrauen auf Gott und Musik und Geschrei. Heute weiß man, dass Josua natürlich keine reale, historisch in unserem Sinn Geschichte erzählt, sondern eine Botschaft und eine Hoffnung vermitteln will. Es entstand in großen Teilen des Buch Josua erst nach der Eroberung, nicht nur nach der Eroberung, sondern nach der Eroberung der Babylonier, ja, nach dem Verlust des Landes in der Exilzeit. Man verlegte diese Hoffnungsgeschichten in die Vergangenheit, weil man dort alles Entscheidende vermutete. Die Josua-Eroberung hat also nur literarisch stattgefunden, aber das ist eine Vision für die Zukunft. Das Vertrauen, an das das Volk sich erinnern soll, das wird für die Zeit gebraucht. Und es ist ja doch so, lebt man nicht mehr von Geschichten als von der Realität, von Visionen und Hoffnungen als von dem, was real ist? Lebt man nicht von dem, was nicht ist, von Liebe, von Vertrauen, von Wünschen, von Sehnsüchten. Also hier auch eine Hoffnungsgeschichte, eine Vision. Und Israel vertraut, soll also in der Niederlage auf Gott vertrauen. Aber natürlich, Geschichten haben Wirkung. Also die Dolchstoßlegende hatte mehr Wirkung als jede Realität in der Geschichte beispielsweise. Es ist heute nicht anders als damals. Ja. Der Mauersprung, von dem hier erzählt wird, hat natürlich auch eine Schattenseite, denn es gibt ein schlimmes Ende für die Eroberten. Sie zahlen den Preis für die Einnahme der Stadt. Nichts und niemand aus Jericho bleibt übrig, nicht einmal die Tiere. Jetzt kann man sagen, naja, wurde Jericho nicht zu Recht erobert? Immerhin stellt sich die Stadt in den Weg von Gottes Plan, Israel das gelobte Land zu geben. Aber man soll nicht vergessen, Gottes Pläne und Gottes Reden haben Menschen aufgeschrieben. Es ist ihre Interpretation. Wenn also das Buch Josua so erzählt, dass Gott dies und das spricht und einen Plan zur Eroberung hat, bleibt offensichtlich, so wie die Geschichte dann geschrieben ist, ein kleines Körnchen Unsicherheit. Man kann natürlich auch einwenden, ist doch klar, gerade war doch klar, dass es sich nicht um eine reale Geschichte handelt. Aber auch erfundene Gewalt in Texten ist alles andere als harmlos. Gewaltgeschichten ziehen nicht weniger als Hoffnungsgeschichten in ihren Bann. Und oft genug rechtfertigen solche Geschichten Siegergewalt. Wenn man jetzt mit der Geschichte oder die anschaut und sieht, wie endet sie, das ist sehr wichtig, denn Anfang und Ende einer Geschichte haben jetzt literaturwissenschaftlich eine ganz besondere Bedeutung. Weil es läuft ja auf etwas zu. Und interessant ist, dass Josua, so wie es geschrieben ist in der Bibel, mit den Opfern endet, nicht mit den Siegern. Und diese Opferperspektive, die ganz kurz aufblinkt in einer langen, langen Geschichte des Sieges, ja, eröffnet den Raum für die Frage, ist das wirklich Gottes Wille, dass die alle vernichtet werden? Und wie oft stellt man sich die Frage, was ist Gottes Wille? Woher weiß ich das? Größte Vorsicht ist jedenfalls angebracht, wenn jemand in Anspruch nimmt, direkt Gottes Wort zu erfüllen, dabei anderen Menschen schadet und sie umbringt. Wenn hier also nicht der Triumph allein, sondern die Opfer des Triumphs die Geschichte beenden, dann gibt es eine Chance, sich der Gewalt bewusst zu werden und Stellung zu nehmen. Ich mache Ihnen das am Beispiel, das ist mein letztes Beispiel, einer Frau von Jericho sicher sichtbar, und dafür wechsle ich jetzt kurz die Rolle.
Hallo, alle hier? Ich bin eine Frau aus Jericho. Wir sind uns gerade begegnet. Sie sagen, Sie kennen mich nicht. Ich war doch in dem Text. Haben Sie das nicht gehört? Israel steigt in die Stadt und vernichtet alle Männer und ich bin so eine Frau. Aber noch stehen die Mauern. Du bist doch da mit Josua, oder? Habe ich euch nicht singen hören gerade? Ihr seid auf Josuas Seite, oder? Aber noch stehen die Mauern. Und ich will euch etwas zeigen. Mögt ihr mal meine Stadt sehen? Kommt mit. Schaut euch um, bevor ihr in die Stadtmauer kommt. Alles voller Dattelpalmen. Ihr müsst wissen, obwohl wir hier mitten in der Wüste sind und ganz tief unter der Erde, es gibt Wasser sogar im heißen August. Unsere Quellen fließen das ganze Jahr. Palmenstadt werden wir deswegen genannt. Jericho, die Palmenstadt, weil wir immer Dattelpalmen haben. Und Früchte. Wir haben das ganze Jahr zu ernten. Es ist eine gesegnete Stadt. Und wir sind unseren Göttern und Göttinnen schon sehr dankbar, dass sie uns hier so gut versorgen. Aber komm mit, komm in die Stadt. Siehst du die Mauer, wie dick sie ist? Wir brauchen hier schon Schutz. Hier kommen nicht nur friedliche Händler durch, da kommen auch Heere durch, die immer wieder versuchen, uns zu erobern. Bis jetzt ist es nicht gelungen. Unsere Mauer hält. Wir haben viel Geld und können da viel auch investieren. Kommt mit rein. Wenn wir die Straße entlang gehen, schaut, welchen schönen Tempel wir haben. Wir versorgen auch unsere Götter und Göttinnen gut. Das ist gegenseitig. Dadurch sind wir auch geschützt. Vielleicht, wenn der Priester die Tür öffnet, wenn wir ein bisschen stehen bleiben, vielleicht kommt ein Priester raus, dann könnt ihr das Gold und das Silber sehen, das dort glitzert. Aber halten wir uns nicht zu lange am Tempel auf. Kommt mit, ich gebe euch in meinem Haus was zu essen. Ich wohne nicht weit von hier. Wir haben ein kleines Haus, aber es ist ganz schön. Ihr seid sicher durstig. Ich gebe euch etwas Laban, etwas Milch, Joghurt. Das ist frisch von unseren Tieren. Setzt euch doch und nehmt was zu essen. Und dann stelle ich euch meine Kinder vor. Ich habe 3. Sieh hier, das ist meine große Tochter. Die ist jetzt 11 und wird bald 12. Die ist wirklich klug. Und ist sie nicht ein schönes Mädchen? Bei ihr muss ich sehr aufpassen, wenn ich einen Mann für sie suche. Der muss schon wert sein, was sie alles hat. Der Mittlere, der ist unterwegs, der springt irgendwo mit Freunden rum. Aber unser Kleiner hier, der ist 3 Jahre. Er spielt gern mit unserem Esel. Und ich denke immer, wir sagen manchmal, die 2 unterhalten sich, weil die so gut miteinander können. Ich hoffe, ihr könnt euch etwas erfrischen, denn es wird nicht mehr lang dauern. Die Sonne steht schon tief. Ihr wisst ja, wie schnell es dunkel wird. Und wenn die Sonne anfängt unterzugehen, dann müsst ihr die Stadt verlassen. Denn bei Sonnenuntergang schließen wir die Tore. Und dann kommt niemand rein, aber auch niemand wieder raus. Insofern, wunderbar, dass ich euch kennengelernt habe. Geht raus zu Josua, schließt euch an. Morgen, wenn die Sonne aufgeht, dann werdet ihr wieder kommen. Ihr werdet um die Stadt ziehen und die Mauern werden fallen. Dann werden wir uns wiedersehen. Und dann wirst du mich töten.
Das ist die Konsequenz, wenn man mit Josua unterwegs ist. Wer aber die Gewalt ablehnt und Nein sagt zu einem solchen Bibeltext, der hat eine Möglichkeit, nämlich er kann mit der Bibel den Opfern eine Stimme geben, denn sie treten ja auf. Und es kann ein Nachdenken beginnen. Wie hätte denn die Gewalt vermieden werden können? Wo müsste man eingreifen, um solche Gewalt zu verhindern? Erschrickt man über die Gewalt, und ich glaube, diese Geschichten sind zum Erschrecken geschrieben, über die eigene Gewalt. Erschrickt man über die Gewalt, dann kann das Nachdenken beginnen. Und wenn man den Opfern eine Stimme gibt, wenn man ihre Perspektive ernst nimmt, wenn man erinnert an die wahren Kosten, wenn man die Mauern überspringt. Auch der Vogel hat sich aus der Gewalt gerettet. Ist das nicht wunderbar? Wenn man also den Opfern eine Perspektive gibt, dann kann man neu das Nachdenken beginnen. Und so würde ich zum Abschluss mit Ihnen Joshua Fitz the Battle of Jericho anders singen. Das hat in einer Bibelarbeit in Bethlehem eine Frau einer internationalen Band auf diese Bibelarbeit hin umgeschrieben. Nämlich, listen to the women of Jericho when the walls are tumbling down. Bitte schön.
Listen to the women of Jericho, Jericho, Jericho. Listen to the women of Jericho when the walls are tumbling down. Listen to the women of Jericho, Jericho, Jericho. Listen to the women of Jericho when the walls are tumbling down. Listen to the women of Jericho, Jericho, Jericho. Listen to the women of Jericho when the walls come tumbling down.
Ja, hören wir auf die Frauen. Vielen Dank. Danke.
Applaus